Do you know how to Freizeitpark? Hallo, mein Name ist Stefan Burian. Ich bin der Host von How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Als selbstständiger Berater in der Freizeitwelt mit den Schwerpunkten Operations, Guest Experience und HR teile ich mit euch meine Erfahrungen. Zusammen mit spannenden Charakteren aus der Branche lassen wir dich an dieser wilden Welt teilhaben und gewähren dir einen Blick hinter die Kulissen. Weitere Informationen zu meinen Dienstleistungen findest du auf meiner Webseite www.stefanburian.com. Abonniere und bewerte diese Folge in deinem Podcast-Player, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Viel Spaß beim Hören und gute Fahrt! Ich müsste jetzt lügen, wie lang das tatsächlich her ist, aber das war eines meiner ersten Freizeitparkbesuche oder eigentlich der erste Freizeitparkbesuch, das Schlossbeck in Bottrop-Kirchhellen. Und da gibt es vielerlei Attraktionen, viele kleine Fahrgeschäfte, aber ich weiß ganz genau, diese eine Bahn, das war meine allererste Achterbahn. Es war eine rot lackierte Achterbahn mit einem sehr simplen Layout und einem Marienkäfer als Frontcar. Und spätestens hier wissen alle Bescheid, okay, es ist natürlich eine Marienkäferbahn und die Hardcore-Fans wissen ganz genau, es handelt sich natürlich um einen Tivoli-Coaster der Marke oder der Firma Zira Rides. Und ich glaube, wir alle haben als Fans und als wahrscheinlich unbewusst auch irgendwie so in der Branche uns auf so einer Zira-Bahn alle geübt, angelernt, wie auch immer. Und damit natürlich sind viele Erinnerungen verbunden. Und um diese Erinnerung heute mal von der anderen Seite, nämlich von der Herstellerseite, aufzuräumen, nämlich wer ist eigentlich Zira, was machen die eigentlich, was haben die so für Ausreißer gehabt, denn die machen ja viel, viel mehr als nur die bekannten Marienkäferbahnen, habe ich jemanden heute hier, der uns das Ganze mal ein bisschen erklärt von der Firma Zira. Darf ich begrüßen? Maximilian Biller. Hallo Maximilian. So.
Hallo Stefan, freue mich, dass ich hier sein darf heute.
Ja, danke, dass du hier bist. Ich wollte so ganz automatisch jetzt einfach Maxi sagen.
Das ist, ja, es liegt sorry. Auch nahe, machen auch viele, also alles gut, alles gut.
Sagt man dann bei dir eher Maxi, Max oder?
Ganz unterschiedlich, aber die meisten sagen Max.
Max. Es ist ja auch so ein Name, der ist ja, den benutzen wahrscheinlich weniger einfach komplett als Vollnamen, ja. Oder?
Höchstens noch meine Mutter.
wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Ne?
Genau. Aber die meisten sagen Max oder Maxi. Aber Max okay. Ist vollkommen in Ordnung.
Alles Max. Gut. Cool. Max, pass auf. Du bist ja bei Zira. Dann erklär doch mal, was machst du bei Zira? Und wir wollen natürlich wissen, wer ist eigentlich Zira?
Genau, ich fange mal vielleicht mit mir an. Also ich bin jetzt seit ein bisschen über 3 Jahren bei der Firma Zira tätig. Und zwar im Vertrieb und Marketing. Ich habe einen BWL-Hintergrund und habe über ein duales Studium bei unserem Mutterkonzern bin ich nach und nach zu Zira gewechselt, zur Tochterfirma Zira und bin jetzt eben zusammen mit meiner Chefin Marina Ernst-Weiderer im Vertrieb hier in der Zentrale bei Zira in Deckendorf tätig. Zu Zira, wie du ja eingangs schon gesagt hattest, Zira ist einer der bekanntesten Hersteller von Achterbahnen und Fahrgeschäften, Karussells weltweit. Wir spezialisieren uns vor allem auf die Familie, auf Familienfahrgeschäfte, Familienachterbahnen und sind schon sehr, sehr lange im Geschäft und haben weltweite Kunden, sei es Deutschland, Europa oder Asien, Amerika. Genau.
Und du hast es ja gerade schon gesagt, ihr seid ja nur ein, was heißt nur, ist jetzt klingt so, als ob ich es abwerten würde, aber ihr seid ein Tochterunternehmen einer anderen Firma, und zwar der Streichergruppe, die aber ja. Auch einen baulichen Hintergrund hat, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau. Vielleicht starte ich mal ganz am Anfang. Also die Firma Zira wurde 1930 gegründet vom Namensgeber Vitus Zira. Vitus Zira war ein Schreiner. Oder Tischler, wie manche auch sagen, und hat für lokale Schausteller Wohnwagen gefertigt. Und diese Schausteller waren dann immer begeistert von der Qualität seiner Arbeit. Und nach hat sich das dann auch so entwickelt, dass sie ja dann bei der Familie Zira angefragt haben, ob sie nicht auch irgendwie Fahrgeschäfte konstruieren, designen können. Und so hat sich das immer mehr entwickelt. Und 2002 wurde die Firma Zierer dann von der Streichergruppe, wie du schon richtig sagtest, übernommen und aufgekauft. Und mittlerweile sind wir eine 100%ige Tochter der Streichergruppe. Und die Firma Streicher, hast du auch richtig schon gesagt, es hat auch ihre Wurzeln in der Baubranche, Straßenbau, Hoch- und Tiefbau. Und wir sind innerhalb der Streichergruppe dem Maschinenbau zugehörig.
Aber wie du schon gerade gesagt hast, es wurde dann später dazugeholt, aber Zierer selber als selbstständiges Unternehmen gibt es schon vor der Firma Streicher.
Genau.
Okay. Und ich finde das gerade super interessant, weil ich habe mich ehrlich gesagt mit der Geschichte von euch noch nie auseinandergesetzt. Das kommt mir alles sehr bekannt vor, aus einer von einer anderen Firma, die auch irgendwo im Süden liegt. Aber es ist ja spannend, dass man dann dieselben Vibes irgendwie hat und auch irgendwie dann doch dieses Know-how bei euch dann irgendwie gesehen wurde und sich daraus was Größeres ergeben hat. Aber du sagst ja auch gerade, ihr macht ja nicht nur die Achterbahn selber, ihr macht ja auch viel, viel mehr darüber hinaus. Also ihr habt ja ein recht weites Portfolio.
Genau, also wir haben über 30 Anlagen im Portfolio, also Achterbahnen und Fahrgeschäfte. Das bekannteste und wo auch unsere Wurzeln natürlich liegen, ist natürlich der Wellenflieger, den Zierer damals erfunden hat in den 70er Jahren. Wir haben es in verschiedene Kategorien unterteilt, also einerseits Karusselle, wie zum Beispiel unsere Berg- und Talbahn, was auch so ein Zierer-Klassiker ist. Karusselle, sogenannte Fun Rides, wo zum Beispiel unser Freifallturm dazu zählt, sogenannte Major Rides mit unserem Starshape und halt dann die Achterbahnkategorien.
Aber ihr seid ja trotzdem eher, ich sag mal, in einem eher familiäreren Zielgruppenthema unterwegs, als es wirklich bei den Hardcore-Fans. Also wenn ich jetzt mal so euer Portfolio durchgucke, so an Achterbahn, ich habe heute mal auf RCDB ein bisschen so euch gestalkt und geguckt, also von 198 Anlagen, die es tatsächlich irgendwie von euch weltweit gibt, gibt es so zwei, drei, wo ich sagen würde, hui, die knallen ein bisschen mehr. Eine Anlage, die wahrscheinlich bei vielen nie so auf dem Schirm ist, bei mir auch überhaupt nicht, ist Verbolten in den USA, wo man sich denkt, so, was ist das denn, seine Zierer-Achterbahn? Da fällt doch ein Marienkäfer vorne dran. Wie kann das denn sein? Und dann habt ihr natürlich eure klassischen Rides. Ist das für euch durch Zufall so entstanden oder sagt ihr, die Anfragen kommen eigentlich gar nicht und ihr konzentriert euch wirklich nur auf familiäres Publikum?
Also grundsätzlich hast du natürlich recht, wir konzentrieren uns hauptsächlich auf Familienpublikum, eben Familienachterbahnen und Familienkarusselle. Großer Fokus für uns, vor allem in Europa, sind halt familiengeführte Parks, die halt auch eher Familien als Publikum haben und nicht die Hardcore-Rollercoaster-Fans in erster Linie. Diese Thrill-Anlagen, die wir schon gebaut hatten, das kam eigentlich auch auf individuelle Anfrage zustande. Also du hast ja schon richtig Verbolten genannt. Daneben gab es noch zwei größere Achterbahnen in den USA, einmal in Lagoon und einmal in Knöbels. Und das kam auch auf individuelle Anfragen zustande, die halt speziell mit Zierer zusammenarbeiten wollte. Und wir haben halt dann das Konzept erstellt und so kamen wir eigentlich zusammen. Aber grundsätzlich, angefangen mit der Marienkäferbahn, bei uns hieß es dann immer Tivoli Coaster in verschiedenen Größen, Small, Medium und Large. Und mittlerweile unser Force Coaster, der wirklich von ganz kleinem Layout mit 70 Metern Schienenlänge bis 500 Meter Schienenlänge, so dieses hauptsächlich Familien Spektrum bedienen soll.
Und da finde ich auch ganz interessant, wenn man jetzt die beiden Anlagentypen auch mal so ein bisschen vergleicht. Also du hast ja gerade die Force-Reihe angesprochen und die Tivoli Coaster sind ja, ich sag mal, wirklich so der Klassiker schlechthin mit diesem doch sehr prägnanten Schienenprofil und die Force-Modelle sind ja doch schon ein bisschen moderner. Wie war so der technologische Fortschritt bei euch in der Firma? Weil ich finde, es gibt ja noch ein paar alte Tivoli-Anlagen, die noch Hebel haben an der Seite und noch manuell gebremst.
Genau.
Wir haben zuletzt mit einem Kunden eine Anlage in einem Park hier in NRW auch abgedatet, damit er selbstständig bremst, wo ich mir denke, wie cool ist das eigentlich, dass es noch so olle Dinger gibt und irgendwie auch weird, dass es so alte Dinger gibt. Wie ist so da bei euch der Blick auf Technologie und Innovation?
Also erst gebe ich dir recht, es ist schön, dass es solche Anlagen noch gibt, die halt auch Bestandsschutz genießen, weil es ja doch was Historisches ist. Klar, es ist jetzt nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik und man dürfte sie wahrscheinlich nicht mehr neu so bauen, aber trotzdem haben sie diesen Charme und diese Historie. Und da sind wir auch nach wie vor stolz und freuen uns, dass da halt eben auch noch so viele über Jahrzehnte noch in Betrieb sind. Aber natürlich hast du recht, der technologische Fortschritt, also egal in welcher Branche, das muss jetzt nicht mal Achterbahnen sein, ist, vor dem kann sich, glaube ich, niemand verstecken. Und das fängt, wie du sagst, mit Bremssystemen an. Die Normen, die Standards werden immer enger, die werden immer, ich möchte nicht sagen restriktiver, aber sie versuchen halt immer mehr auszuschließen, mehr Risiken abzudecken. Und dadurch müssen die Hersteller halt auch immer mehr Sicherheitsmaßnahmen treffen, damit eben Unfälle vermieden werden können. Da fängt es dann an, dass der Operator nicht mehr im Bahnhof rumgehen darf oder nach außen gehen darf, um die Bremse zu betätigen, weil das alles automatisiert geht. Über redundante Bremssysteme, Schutz für die Fahrgäste im Wartebereich, damit keiner in den Bahnhof reinläuft. Und natürlich einerseits wird das getrieben durch die verschiedenen Standards, die verschiedenen Normen. Da geht es dann darum, wie dauerfest oder zeitfest müssen Anlagen sein, also wie viele auf wie viele Jahre müssen die Anlagen ausgelegt sein, vom Stahlbau, von der Konstruktion her, aber andererseits halt auch technologisch getrieben, also die neueste Neuerung in den letzten Jahren waren, denke ich, sicherlich die Magnetbremsen im Hinblick zu mechanischen Blockbremsen oder Balkenbremsen, besser gesagt, genau. Und das ist immer so einerseits standardgetrieben, andererseits natürlich auch technologiegetrieben.
Und da sagst du gerade was, weil das habe ich nämlich gerade überlegt. Also jetzt ein Tivoli-Coaster explizit mit einer Wirbelstrombremse hätte ich jetzt noch nicht gesehen, aber die neueren Anlagen wahrscheinlich, ja, die werden sowas schon haben.
Ja, genau. Also Magnetbremsen sind mittlerweile eigentlich bei unseren Force-Coastern, also die neuen, die wir jetzt ausliefern, mittlerweile der Standard. Es kommt immer ein bisschen drauf aufs Layout an, ob man auch noch eine mechanische Bremse dazu benötigt, so als wirkliche Sicherheitsbremse. Kommt immer auf das Streckenlayout an, hat man einen Zug, hat man zwei Züge. Wenn man zwei Züge hat, braucht man ein Blocksystem, wo die Achterbahn in verschiedene Blöcke eingeteilt wird, weil man muss ja immer vermeiden, dass die zwei Züge aufeinander stoßen.
Jetzt aller technologischen Fortschritt hin oder her, wie sieht das denn bei der Produktentwicklung aus? Weil ich habe persönlich festgestellt, es gibt doch recht viele Firmen, die sind sehr innovationsgetrieben, also ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, aber die immer wieder neue Produkte auf den Markt werfen, die dann mal mehr oder mal weniger gut funktionieren. Ich kann mich auch noch daran erinnern, da gab es eine Zeit, da gab es recht viele Prototypen, auch von einem Hersteller aus dem Süden, wo zwei Anlagen in einem Park in Brühl stehen, die am Anfang unglaublich viele Probleme hatten mit irgendwelchen Special Effects. Heutzutage ist man ja schon eher vorsichtig, weil man spricht ja dann natürlich dann von den Downtimes, die dann wieder Geld kosten in jederlei Hinsicht. Wie sieht es bei euch aus? Ich habe bei euch immer so das Gefühl gehabt, ihr seid auch eher so ein bisschen vorsichtig, was das angeht, aber dann öffnen die dann doch zum Beispiel jetzt diese Doppelbumerang-Anlage im Legoland Windsor. Ist das, genau. Ist das so eine Abwägung, so wie viel trauen wir uns zu und was können wir vielleicht dem Kunden auch zutrauen?
Also du hast natürlich recht, die Branche ist innovationsgetrieben, die Parks wollen neue Sachen, die Kunden wollen neue Sachen. Worüber wir vorhin geredet hatten, diese ganze technologische Fortschritt und dass Normen immer enger werden und restriktiver, führt natürlich auch dazu, dass man halt vor allem bei Prototypen immer mehr Dinge beachten muss. Und dadurch wird halt der Aufwand immer größer und natürlich das Anfangsinvest immer größer. Und wie du sagtest, Kunden für bei uns sagen wir immer, das Wichtigste ist immer der erste Kunde für eine Innovation, für ein Neuprodukt, weil für das zweite Produkt, für die zweite Anlage hätten wir schon 10 Anfragen, die sagen, die zweite nehme ich sofort, weil die dann einfach schon die Erfahrung sehen, klappt die Anlage, wie ist das Fahrgefühl, wie sind die Downzeiten, die Ausfallzeiten, kann ja auch, man kann das ja nicht ausschließen. Grundsätzlich sind wir natürlich auch ein vernünftiges Unternehmen. Also wir schauen natürlich auch Nutzen, Aufwand, was das betrifft. Ob wir jetzt verschiedene Prototypen auf den Markt werfen, die für uns vielleicht dann im Nachhinein dann eher schaden, weil es einfach nicht läuft. Und also wir sind da schon sehr bedacht, dass wir halt auch was Vernünftiges ausliefern. Also wir stehen da auch zu unserem Image als Qualitätshersteller. Mhm. Und dadurch versuchen wir da auch viel im Vorhinein mitzudenken, was vielleicht manchen Park, vor allem kleinere Parks, dann auch abschreckt. Die halt sagen, ja, so viel und das alles und diese Redundanz brauche ich ja alles für meinen Park nicht. Aber wir denken das halt wirklich ganzheitlich mit. Und der größte Faktor ist natürlich, wenn du einen Kunden an deiner Seite hast, der sagt, ich habe eine Idee, ich hätte dieses Konzept, könnt ihr euch da was vorstellen? Habt ihr dazu eine Idee? Und wie du es schon angesprochen hattest, für Legoland Windsor war es genauso. Der Kunde wollte hier einen Boomerang-Coaster, einen Dueling-Coaster. Und die Idee hatten wir natürlich immer schon in der Schublade. Und in dem Fall haben wir da einfach zusammengefunden. Also wir haben da verschiedene Konzepte vorgestellt und letztendlich haben wir Merlin, also die Eigentümer der Legoland Parks, damit überzeugen konnten und konnten somit dann dieses Projekt gemeinsam angehen.
Und ohne die Bahn jetzt wirklich persönlich gefahren zu sein, ich kenne es halt nur von Fotos und Videos, muss ich aber sagen, wunderschön. Das ist echt eine tolle Anlage geworden, die auch wirklich nach sehr viel Spaß ausschaut und auch natürlich im Legoland Park allein durch diese Hanglage mit den beiden großen Kurven, die dann diesen Hang so runtergehen, natürlich perfekt dann auch für das Produkt gemacht sind. Echt ein tolles Ding.
Vielen lieben Dank, das war wirklich zu hören.
Sehr gerne. Weil das ist nämlich so das, wo ich mir so lange überlegt habe, es gibt ja auch große Firmen, die deutlich, ich sag mal, gigantische Anlagen bauen, die immer ein bisschen vorsichtig gewesen sind, jetzt ein paar Anlagen rausgebracht haben, die sehr experimentell sind, zumindest für deren Portfolio. Und jetzt, das ist jetzt, glaube ich, einfach eine, ich würde sagen, keine Ziererfrage, sondern so eine allgemeine Frage. Wie wichtig, meinst du, ist Innovation und wann geht Innovation wohl schief?
Also wie gesagt, natürlich sehr wichtig, weil irgendwann ist vermutlich mal der letzte Wellenflieger verkauft, ist vermutlich mal der letzte Force Coaster verkauft und die Leute wollen einfach was Neues sehen. Das Problem mittlerweile in der Branche ist, dass wir schon so viele Anlagen und verschiedene Anlagentypen haben, wo gefühlt schon jede Bewegungsform ausgereizt ist, also seitlich, kopfüber, vorwärts, rückwärts. Und das macht es natürlich auch schwierig, hier wirklich Neuheiten auf den Weg zu bringen. Vieles wird dann einfach adaptiert, neu gedacht, hier mal die Gondel verändert, hier mal ein anderes Element eingebaut und kann man dann auch teilweise als Neuheit verkaufen. Schwierig ist es natürlich, wann Innovation zu weit geht, wenn natürlich die Kräfte zu stark gehen. Also manche Sachen zu überdimensioniert sind und manche Sachen kann man natürlich gut berechnen, gut designen, aber ich glaube, das wirkliche Fahrgefühl sieht man dann erst, wenn man einen Prototypen am Hof oder beim Kunden stehen hat. Und genau, also das ist immer der schmale Grat, den man da gehen muss.
Schmale Grat zwischen, wird es klappen oder nicht.
Ja. Oder nehmen die am schlussendlich entscheidet der Fahrgast, der Parkbesucher, ja. Wird das angenommen, das Fahrgeschäft oder nicht? Also das kann noch so gut konstruktionstechnisch durchdacht und geplant sein, aber wenn der Parkbesucher dann letztendlich entscheidet, gefällt mir nicht, finde ich langweilig, dann ja.
Ich glaube, wo sich viele Leute darüber einig sein können, was der Parkbesucher dann eher für sich entscheidet, was ich auch als Erwachsener sagen würde. Eine Überraschung, die bei euch im Portfolio drin ist, die ich eigentlich am liebsten jedem Park sehen wollen würde, jetzt sprechen wir da hier mit vollem Fanherzen, das sind eure Familienfreifalltürme. Mhm. Die sind ja mal wahnsinnig witzig, die machen unglaublich viel Spaß. Die sind ja auch, wie soll ich sagen, im Gegensatz zu den Achterbahnen wahrscheinlich deutlich einfacher zu thematisieren, weil man einfach ein weniger Gestell hat oder beziehungsweise weniger drumherum, was man irgendwie bedenken müsste, Lichtraumprofil etc. Beispiel zum Beispiel, toller Satz, Beispiel zum Beispiel. liebe Grüße an alle Deutschlehrer, die jetzt zuhören. Eiskreisler hat ja die Shake-Scheune, die beiden Milchshake-Türme dahingestellt vor einiger Zeit, die wirklich super eingebettet sind mit einer tollen Story und einem tollen Drumherum von Alex Korting. Auch liebe Grüße an ihm, der da wirklich eine schöne Arbeit geleistet hat. Wie wichtig meinst du, oder auch eine Frage, die ich nicht mehr stellen wollen würde, wie wichtig ist etwas, aber was meinst du, im Hinblick auf neue Attraktionen, wie wichtig ist das Thema Storytelling und auch Theming, wenn ihr jetzt so neue Anlagen irgendwo hinstellt?
Mittlerweile ganz, ganz wichtig. Dadurch, dass nicht nur die Konkurrenz zwischen den Herstellern größer wird, sondern auch die Konkurrenz zwischen den einzelnen Parks, versuchen sich halt viele Parks auch ein bisschen abzugrenzen. Also mittlerweile reicht es nicht mehr, einfach ein paar Karusselle hinzustellen und gut ist, sondern diesen Trend sehen wir auch bei vielen familiengeführten Parks und Eiskreisler ist da ja das beste Beispiel. Die Familie Blochberger macht da einen sensationellen Job, wenn ich das so sagen darf. Und man möchte halt eben viel mehr Storytelling einbauen und einfach eine Geschichte drumherum erzählen. Und ich finde, das wird sehr, sehr wichtiger im Vergleich, dass man sich einfach abgrenzen kann zu anderen Parks, die vielleicht sich in der Nähe beginnen. Und wir als Hersteller sind uns dessen natürlich bewusst und ein großer Punkt für uns sind eigentlich auch die Thematisierungen. Wir machen unsere Thematisierungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff und haben einerseits natürlich Standarddekorationen im Portfolio, die wir halt einfach standardmäßig anbieten können, aber gleichzeitig haben wir auch die Möglichkeit, individuelle, kundenspezifische Thematisierungen und Dekorationen zu ermöglichen, wie es zum Beispiel bei Eiskreisler der Fall war. Also wir haben eigene Künstler bei uns im Haus, die halt dann versuchen, zusammen mit dem Kunden in Zusammenarbeit hier was Einzigartiges, was Superschönes umzusetzen. Und ich denke, das wird immer wichtiger, wird immer wichtiger.
Eine, wo du das gerade sagst, mit den Thematisierungen, das sieht man ja auch bei den Jetskis zum Beispiel, die sind ja auch wirklich durchthematisiert. Und da fällt mir spontan eines meiner Lieblingsdetails ein, die es in Freizeitparks gibt, und zwar die Laufräder von den Jetskis, also von dem Rondell selbst, die Laufräder. Und bei den Lego-Versionen habt ihr quasi nochmal Achsabdeckungen obendrauf gemacht, die aussehen wie die Lego-Noppen mit einem Lego-Schriftzug drauf. Das finde ich ja mal wirklich clever, bis in den kleinsten Meter mal reingedacht.
Das sind dann eben solche kundenspezifischen Sachen. Ist natürlich nicht der Standard, weil es natürlich einen Aufpreis bedeutet, aber manche Kunden legen da eben sehr viel Wert drauf. Und genau, also man schaut sich das dann an. Ist das möglich? Hat man erstens den Platz dafür? Weil vor allem bei so drehenden Teilen ist es immer ein bisschen schwierig. Aber dann versuchen wir eigentlich immer, hier die Kundenwünsche zu erfüllen.
Ja, und jetzt muss ich leider weiterhin als Fanboy hier sprechen. Das ist eine ganz, ganz schlimme Folge. Die ich einfach
das hört man natürlich gerne aus Hersteller.
Weil das trifft, glaube ich, zwei Nerven. Nämlich gerade einmal das Thema Freizeitparks und Attraktionen und meine absolute Vorliebe zu Ghostbusters. Denn auch das wissen, glaube ich, ganz viele nicht, dass ihr bei der Attraktion, dem Ghostbusters 5D Dark Ride, auch involviert gewesen seid.
Genau.
Was habt ihr da genau gemacht und wie zum Teufel ist das zustande gekommen? Weil das ist ja, wenn man jetzt euer Portfolio mal sich so anschaut, ihr habt die Freifalltürme, ihr habt das Kettenkarussell und dann stellt ihr plötzlich auf einmal einen Dark Ride dahin mit schienengeführten Fahrzeugen, die mehrere Bewegungsfreiheiten haben.
Ja. Also wie das zustande kam, wieder, wie ich vorher schon meinte, also eine Anfrage vom Kunden, in diesem Fall wieder Merlin, die halt auf uns zugekommen sind, könnt ihr euch das vorstellen, so und so. Und genau, also beim Dark Ride hat man ja eigentlich immer zwei Komponenten. Das eine ist das Showsystem, heißt Beamer, interaktive wie sagt man, interaktive Geräte, wo man halt diese Spielzeugpistolen, wo man halt dann Punkte sammeln kann, wenn wir bei Ghostbusters bleiben. Showsystem, Leinwände, Bilder, Thematisierung rundherum. Und einmal das Fahrsystem. Die Fahrzeuge, die Schienen, die Elektrik für das Fahrzeug. Und beim Thema Ghostbuster waren wir eben für das Fahrsystem verantwortlich. Also wir haben die Schiene produziert, die Fahrzeuge thematisiert, die ganze Technik am Fahrzeug verbaut. Und das Showsystem kam von der kanadischen Firma Triotech. Und genau, und das war eigentlich die Kooperation zwischen zwei verschiedenen Firmen, speziell für ein Dark Ride.
Kommen wir mal zu einem Thema, was natürlich auch immer wichtig und interessant ist. Und zwar, du hast ja schon immer wieder das Wort Markt in den Raum geworfen. Mhm. Ihr seid ja weltweit tätig, eure Anlagen gibt es auch weltweit. Und man, gerade im Vertrieb wahrscheinlich, guckt man sich auch den Markt, in dem Fall unsere Branche, auch immer mal ganz genauer an. Und wie siehst du so aktuell die Entwicklung bei uns auf dem Markt? Und was meinst du, wo geht denn die Reise eigentlich hin in den nächsten Jahren?
Weltweit oder?
Mhm. Wobei deutschlandweit wahrscheinlich auch ganz interessant wäre, aber so erstmal so das allgemeine Gefühl, ja. Was meinst du, wo entwickelt sich die Branche gerade hin?
Also unser Gefühl und unser Eindruck ist, dass jetzt wieder viel im Gange ist. Viele Parks wollen wieder investieren, viele Projekte werden wieder angestoßen. Und ich glaube, das ist jetzt seit Corona wirklich wieder ein positiver Trend. Es gibt wirklich viele neue Projekte auch, viele Parks wollen erweitern und auf der einen Seite hast du halt diesen Trend zum Extremen, zu diesen großen Achterbahnen von größeren Herstellern, aber andererseits wird halt auch viel Wert auf Familienachterbahnen gelegt, nicht nur Achterbahnen, sondern auch Fahrgeschäfte natürlich, um halt auch kleineren Kindern Möglichkeiten zu bieten, damit halt Familien schon ab mit Kindern ab jüngeren Jahren auch in den Park kommen und auch viele Anlagen fahren können. Also viele Kunden wollen natürlich gar keine Größen- und Höhenbeschränkungen, aber weil sie sagen, ja, wir wollen am besten alle Besucher irgendwie zufriedenstellen. Ist leider nicht ganz so leicht, aber es wird schon auch Wert darauf gelegt, dass auch Kinder ab 3, 4 Jahren die Anlagen fahren dürfen. Und das ist schon auch eine neuere Entwicklung und stellt uns auch natürlich vor Schwierigkeiten, weil wir halt auch den Sicherheitsaspekt sehr im Fokus legen. Und das sind, finde ich, so zwei Entwicklungen. Also auf der einen Seite diese wirklichen Thrill-Achterbahnen und andererseits halt wirklich Familienfahrgeschäfte.
Das ist, find ich ganz gut, dass das matcht auch mit meinem Gefühl, weil ich meine jetzt nicht nur als jetzt mittlerweile Familienvater, aber auch so generell, wenn man sich so ein bisschen umschaut. Ich glaube, diese Zeiten von höher, schneller, weiter, die haben wir, glaube ich, hinter uns. Also da lasse ich jetzt mal die Vereinigten Emirate raus, die machen was noch ein bisschen anders jetzt gerade. Aber ich glaube auch, dass wir uns eher in so eine Richtung hinbewegen, eine ganzheitliche Erfahrung, ein Erlebnis zu schaffen für jedes Alter, damit auch wirklich jeder was genießen kann. Und ich glaube, dann sind wir bei den Familien nicht nur beim Portemonnaie am richtigsten, was ja auch mal ein wichtiger Faktor ist, sondern auch einfach das, was nachher mitgenommen wird, wenn man einen Freizeitpark verlässt.
Und ich denke auch, der Trend geht dahin bei den Parks, dass sie halt versuchen, die Familien, die Besucher nicht nur einen Tag vor Ort zu haben, sondern auch mehrere Tage. Ich glaube, man sieht das ganz gut mit Europa-Park und Rulantica, wo sie zwei super Konzepte haben, die sich super ergänzen, wo du halt vielleicht versuchst, dass eine Familie dann ein ganzes Wochenende da bleibt und halt einen Tag in Europa-Park geht, den zweiten Tag in Rulantica, genauso wie Legoland Günzburg mit dieser Peppa Big World, die jetzt eröffnet wurde. Dahin geht, glaube ich, eher der Trend, dass man halt dann eben versucht, breit gefächertes Angebot, ein ganzheitliches Angebot, wo du zum einen auch die, wenn ich jetzt von größeren Parks spreche, die wirklichen Coaster-Fans abholst, aber auch viele Familien.
Jetzt blicken wir mal so in die Zukunft für euch, weil ihr seid ein Traditionsunternehmen, ihr habt ein festes Portfolio, ihr habt eure Handvoll Ausreißer, die ich fast als Flagships bezeichnen würde, weil die einfach für euch nochmal eine ganz andere Produktsparte präsentieren und auch ein anderes Gesicht natürlich von euch zeigen. Also Verbeulten, Ghostbusters zum Beispiel. Ja. Auch Starshape natürlich als etwas krasseres Fahrgeschäft, wo ich definitiv die Finger lasse. Das einfach nicht mein Typ ist.
Also ich kann es dir aber nur empfehlen. Ich hatte auch sehr Bammel vor der ersten Fahrt, aber es macht wirklich unglaublich Spaß. Und ich habe Höhenangst, das muss ich auch noch zugeben.
Okay, also soll ich mal einen über den Weg laufen? Versuche ich mal mein
Glück. Kann ich nur empfehlen.
Aber wo geht für euch die Reise hin? Wo entwickelt sich die Firma Zira und wo entwickeln sich eure Produkte hin?
Also ich kann nur sagen, dass wir vor allem bei der Familie bleiben. Da liegen unsere Wurzeln und da sehen wir auch unseren Fokus. Wir arbeiten viel und gerne mit traditionsreichen, familiengeführten Parks zusammen, die halt, wie ich vorher schon angesprochen hatte, eben vor allem den Fokus auf die Familie legen. Und da sehen wir auch das größte Potenzial für uns, für unser Kerngeschäft, für unser Portfolio. Es kommen immer viele, ich möchte jetzt nicht sagen Parks, aber Kunden, von denen man gar nicht meinte, dass die vielleicht jetzt an Freizeitanlagen denken, zum Beispiel Zoos beispielsweise, die halt auch versuchen, ein ganzheitliches Angebot zu schaffen für ihre Besucher. Aber und dafür sind wir halt ein super Hersteller, wenn ich das so sagen darf, weil wir halt eben vor allem für die Familie eine perfekte Grundausstattung anbieten in unserem Portfolio, sei es eine Achterbahn, sei es Freifallturm, sei es irgendwelche kleinere Karussells. Und da sehen wir trotzdem noch Potenzial. Natürlich muss man auch sich hier weiterentwickeln, auch hier neue Produkte anbieten. Aber ich denke, wenn ich das so sagen kann, werden wir weiterhin uns auf die Familie konzentrieren und hier unser Kerngeschäft ziehen.
Und ich meine, also euer Erfolg gibt ja euch auch recht. Ich meine, es hat ja doch bei auch vielen kleineren Anführungszeichen Unternehmen ja immer mal wieder so schlimmere Nachrichten gegeben, auch gerade während der Corona-Pandemie. Da gehört ihr definitiv nicht zu. Ihr baut fleißig und munter eure Anlagen weiterhin. Von allen Anlagen, das ist jetzt auch eine total kitschige Frage, aber von allen Anlagen, die ihr so habt, was ist so dein Lieblingsprodukt?
Mein Lieblingsprodukt. Also lass mich mal kurz überlegen. Also ich muss schon sagen, vom Thrill-Faktor natürlich das Starship, weil er auch am meisten Spaß macht. Ansonsten würde ich schon sagen, der Wellenflieger, weil es einfach so ein zeitloser Klassiker ist. Es ist vielleicht auch ein bisschen klischeehaft, aber der Wellenflieger, der macht einfach Spaß. Und was mich so begeistert, ist einfach diese Wellenbewegung. Man hebt immer ein bisschen kleines bisschen nur ab. Und das gibt einfach so ein kleines Bauchkitzeln in der Morgengrube. Und das macht einfach Spaß. Da haben Kinder Spaß, da haben Ältere Spaß und einfach die ganze Familie. Und ja, das, und auch, was mir halt auch gut gefällt, die Thematisierungsmöglichkeiten, die du da hast. Also sei es irgendwelche Barockdekos oder ja, wir hatten auch schon Schildkröten. Wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Thematisierungen mit Beleuchtungen, Wasserspiele und man kann so viel mit dem Geschäft machen, also würde ich schon sagen, der Wellenflieger.
Jetzt, wo du sagst, es gibt glaube ich auch keinen Freizeitpark, der weder kein Produkt von euch hat oder halt, wenn ein Wellenflieger, dann nicht von euch. Also ja. Ihr seid ja schon wirklich well vertreten. Ich glaube, der im Phantasialand, der Neptunbrunnen ist auch von euch, ne?
Genau.
Ja. Also das ist echt irre. Also eigentlich braucht man ja gar nicht über euch reden, weil ihr seid ja schon überall vertreten. Deswegen ist diese Folge komplett sinnlos. Es ist einfach ein nettes Gespräch. Wir werden nichts Neues über euch lernen, außer dass ihr überall vertreten seid.
Nee, wir haben natürlich noch Potenzial und ich meine, die Konkurrenz schläft nicht. Es gibt viele gute Hersteller, die sich ihren Namen, ihre Stellung und Position verdient haben, die tolle Arbeit leisten und wir sagen immer, die Konkurrenz belebt das Geschäft. Also es wäre ja schlimm, wenn wir der einzige Hersteller wären. Also ja.
Wobei ihr, glaube ich, auf dem Sektor aber ja doch schon sehr dominierend seid. Also von Kinderanlagen, ohne jetzt andere zu diskreditieren wollen, seid ihr aber, glaube ich, die einzigen Kinder- oder Familienanlagen, die sehr reliable sind, redundante, wie du so schön gesagt hast, wo man weiß, die halten dann auch für ihre gewisse Zeit.
Das ist halt auch ein Punkt, ja. Also der erste Wellenflieger wurde 1972 ausgeliefert und der ist immer noch im Betrieb. Also über 50 Jahre und natürlich mit Updates, mit Anpassungen, mit Reparaturen, aber trotzdem, das ist halt einer unserer Kernwerte, dass wir halt auch Wert auf Qualität legen, Wert auf Langlebigkeit.
Ja. Seht ihr eigentlich die Marienkäferbahn als euer Aushängeschild, wenn die Leute an euch denken? Weil ich habe immer sofort, wenn ich an Tiere denke, habe ich sofort diesen Frontcar im Auge.
Mitunter auch grundsätzlich natürlich der Wellenflieger, weil das unser ikonisches Produkt ist, aber natürlich die Marienkäferbahn ist, kommt gleich danach oder wenn nicht sogar an derselben Stelle.
Ja. Und jetzt noch eine ganz andere Frage, die mir jetzt spontan eingefallen ist. Wenn ihr ja jetzt ein Tochterunternehmen einer großen Stahlbaufirma seid, das heißt dann aber auch, ihr produziert dann selbst in-house oder wie läuft so eine Fertigung eigentlich ab von der Attraktion?
Also wir produzieren komplett in-house. Natürlich arbeitet man mit Partnern zusammen. Das ist, glaube ich, ganz normal auch. Wir produzieren in-house. Wir sind an einem Standort von der Firma Streicher, an dem auch andere Tochterfirmen angesiedelt sind. Und wir teilen uns dann verschiedene Bereiche, beispielsweise die Elektrotechnik. Das ist eine Streicher-Abteilung, eine zentralisierte Abteilung, in der halt verschiedene Kollegen speziell für Zierer abgestellt sind. Aber das wird sehr, brüderlich geteilt, sag ich mal. Also das, obwohl wir verschiedene Firmen sind, also offiziell rechtlich, arbeiten wir stark zusammen und das heißt dann auch, wenn wir mal irgendwie Bedarf haben an mehr Personal, können wir auch bei unseren Schwesterfirmen oder beim Mutterkonzern anfragen und dann wird immer versucht, da eine Lösung zu finden und halt sich einfach gegenseitig unterstützt.
Finde ich ganz spannend. Das macht euch ja dann tatsächlich ja schon von der Produktion her deutlich anders als andere Produktionsfirmen oder Hersteller an der Stelle, die ja dann doch entweder komplett outsourcen und mit Partnern zusammenarbeiten oder halt alles in-house haben. Aber wenn ihr dann quasi diese Partner habt mit dem Mutterkonzern, die dann ja in den jeweiligen spezifischen Fachabteilungen dann ja auch schon zur Verfügung stehen, dann könnt ihr direkt alles mitnutzen.
Genau, also auf der anderen Seite hat man halt auch die Grenzen vom Konzern, also Konzerne sind doch ein bisschen langsamer wie ein kleines Familienunternehmen, wie wir es vielleicht früher waren, aber das hat alles Vor- und Nachteile, aber wir sind zufrieden, wir sind, das heißt dankbar, dass wir Teil einer solchen Gruppe sein dürfen, die Gruppe wird nach wie vor auch familiengeführt, das ist halt auch ein großer Faktor und das merkt man auch bei uns intern.
Voll gut. Jetzt bin ich echt ehrlich gesagt schon mit meinem Latein voll am Ende. weil ich kann eigentlich nur jetzt weiter positive Sachen sagen. Ich kann auch nichts Kritisches sagen. Bestimmt gibt es irgendwelche Kritiker oder irgendwelches, was man vielleicht anmerken könnte. Ihr traut euch ja dann doch schon viele Sachen eigentlich. Viele Dinge kommen dann vielleicht nicht so schnell aus dem Quark, weil du vielleicht schon vorhin gesagt hattest, da einfach auch die Konkurrenz zu stark ist. Wo neben den Familienprodukten, wo seht ihr für euch als Firma noch eure großen Stärken?
Hauptsächlich würde ich auch sagen, einfach in der Langlebigkeit unserer Produkte. Also natürlich sind wir ein deutscher Hersteller und deutsche Hersteller legen generell Wert auf Qualität, aber wie ich vorher schon angeführt habe, teilweise 30, 40, 50 Jahre sind manche Anlagen schon im Betrieb und das ist eben für uns auch wichtig. Wir haben auch eine große After-Sales-Abteilung mit großem After-Sales-Lager bei unserem Standort, mit Rufbereitschaft, wo wir halt versuchen, unsere Kunden so gut wie möglich zu unterstützen. Und das ist auch mittlerweile mehr und mehr Trend, dass halt viele Anlagen dann auch wieder aufbereitet werden, beispielsweise neue Deko bekommen, beispielsweise eine neue Steuerung bekommen, eben weil das Grundgerüst der Anlage noch intakt ist, aber so punktuell noch, sei es bedingt durch Normen, durch Abnahmebehörden wie den TÜV, oder halt einfach die Deko ist einfach schon alt und einfach ein bisschen verschlissen. Und da gibt es auch mittlerweile großes Potenzial, dass man halt einfach Altanlagen aufbereitet, wieder anpasst an aktuellen technischen Stand Und das ist auch ein großes Feld für uns. Was halt auch wieder daran zusammenspielt, dass wir halt wirklich versuchen, unsere Anlagen sehr langlebig zu bauen und sehr auf Sicherheit bedacht, sehr auf Stabilität.
Also immer nah am Kunden und immer den Produktlebenszyklus auch mit begleiten, ja, damit das Ding so viele Runden fährt, wie es nur geht. Ja.
Genau.
Okay. Wenn ihr da draußen mal etwas über Zierer erfahren wollt, kann ich nur euch eins sagen, geht raus und fahrt was von denen. Ganz ehrlich, die Dinger stehen überall. Die Coaster findet ihr wahrscheinlich in mindestens einer halben Stunde Fahrzeit in eurer Region, zumindest wenn ihr aus Deutschland zuhören solltet. In den Niederlanden, Belgien gibt es auch viele Anlagen. Und wenn ihr mehr über die Firma erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf der Webseite vorbei, zierer.com. Da gibt es noch ein paar weitere schöne Ausführungen, auch ein paar schöne Factsheets für die Fans und Nerds da draußen. Ich weiß noch aus ganz Anfangszeiten, dass ich bei vielen Firmen sogar angefragt habe und schick mir bitte euer Prospekt dazu, wenn man sowas zu Hause hat. Zum Glück kann man sowas heutzutage runterladen. Und Max, ich danke dir ganz herzlich für das nette und freundliche Gespräch und drücke euch die Daumen für die nächsten tollen Neuöffnungen. Gibt es irgendeine Neuöffnung, die wir hier kommunizieren können, die bald irgendwie in den Startlöchern steht?
Also Legoland Windsor war jetzt natürlich brandaktuell. Ansonsten sind ein paar Sachen in der Pipeline, aber da können wir jetzt noch nichts Konkretes sagen. Aber im Laufe des Jahres werden auf alle Fälle noch einige Sachen dazukommen.
Gut, dann einfach das Internet weiter im Auge behalten. Ihr kennt eure Quellen am besten, genau. Dann guckt einfach mal raus. Max,
oder auch bei uns auf den Social Media Kanälen, Instagram vor allem, ist auch immer eine gute Idee.
Sehr gut. Link zum Instagram-Kanal und zur Webseite findet ihr in den Shownotes. Danke dir, Max.
Ich bedanke mich bei dir, Stefan. Es war ein tolles Gespräch.
Und Schlussbremse. Bügel auf. Die Fahrt ist nun vorbei. Der Ausgang befindet sich auf der rechten Seite. Bitte nehmt alle persönlichen Gegenstände wieder mit euch und bewertet diesen Podcast in eurem Podcast-Player. Im Ausgang befindet sich natürlich auch der Souvenirshop unter www.howtofreizeitpark.de, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest. Bei weiteren Fragen, Wünschen oder auch Kritik schreibe mir gerne eine Mail an contact@stefanburian.com. Vielen Dank für die Fahrt und noch einen aufregenden Tag.